Hallo Christian.
Hallo.
Ja, erstmal danke, dass ich dich interviewen darf hier in Berlin nochmal. Wir haben uns ein Thema ausgedacht, oder du hast es vorgeschlagen,
Ja.
was ja nicht ganz unspezifisch ist. Und zwar, wenn die Unendlichkeit als das Ich selbst wahrgenommen wird, ist da vielleicht doch eine Ahnung, dass diese Unendlichkeit größer ist. Darüber möchtest du sprechen. Also ich hätte eigentlich erst direkt mal eine Frage. Die Unendlichkeit, ist es das Gleiche wie Bewusstsein oder Liebe oder das Absolute?
Ja.
Weil, ja, da werden halt viele Begriffe benutzt. Ich
Ja.
weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja. Mal gucken. Mal gucken. Also, ich bedanke mich erstmal, dass du hergekommen bist und wir uns unterhalten können. Und es ist dieses Thema, das Gute ist, wir haben jetzt so ein Thema gewählt, mit dem ich mich bisher in meinen Retreats befasst habe, aber noch nie außerhalb der Retreats gesprochen habe. Nachgedacht habe auch nicht. Ein Thema auch, wo wir zum Teil zusammen nachdenken müssen und mit Unfertigen uns befassen müssen. Aber ein Thema, was für den spirituellen Weg und gerade für das, was hier im Westen Satsang heißt und Aufwachen und Erleuchtung und Erwachen, von, glaube ich, einer großen Relevanz ist. Und das Schöne ist auch, dass wir uns über etwas unterhalten, worüber wir noch nicht geredet haben. Ich habe auch keine Lust, Dinge, die ich schon 3 oder 5 Mal oder 100 Mal gesagt habe, immer zu wiederholen. Wir sind ja keine Papageien. So, also, es ist schon mutig von uns, finde ich, uns diesem Thema zuzuwenden. Hast es schon skizziert. Durch das Aufwachen erfahre ich mich selbst als unendlich. Ich selbst bin die Stille, die Unendlichkeit und erfahre mich als das. Einmal macht der Mensch ja die Erfahrung, dass die Unendlichkeit und die Erfahrung der Unendlichkeit und die Realisierung sich immer mehr vertieft im Laufe des Lebens. Das bedeutet ja schon, dass sie größer ist, als ich sie jetzt erfahre. Sonst gäbe es ja nicht die Vertiefung im weiteren Leben. Das ist ein erster Hinweis. Aber dann kommt ein zweites hinzu. Ich erfahre die Unendlichkeit als unendlich still, als einen tiefen, vorher nicht gekannten Frieden, als Glückseligkeit. Und ich erfahre die Unendlichkeit als das Wirkliche. Deswegen spricht man ja auch vom Aufwachen, weil man es so erfährt, dass alles vorher einem Traum entspricht, wie geträumt, wie flüchtig, wie Traumbilder. Jetzt, wenn man die Stille und Unendlichkeit, die Leerheit als das Wirkliche erfährt, dann realisiert man, dass alles aus dieser Leerheit entsteht. Alles an Form, alles an Materie, alles an Lebewesen, alles, was ist, aus der Leere, aus dem Sein entsteht. Wir realisieren aber auch, dass wir keine Ahnung darüber haben, wie aus dem Sein Form und Materie und Lebewesen entsteht. Und wir wissen auch nicht, warum. Wir stehen also vor diesen grundsätzlichen Fragen als jemand, der sich eingesteht, nicht zu wissen. Diese Fragen nicht beantworten zu können. Und zwar nicht, weil man noch zu dumm ist und demnächst beantworten wird können. Gerade auch die Physiker, die lange so der Theorie von allem nachgerannt sind und den Ursprung erforschen, kommen, wenn ich es richtig verstehe, zu dem Ergebnis, dass diese Grundsatzfragen eben auch vom Physiker nicht beantwortbar ist. Max Planck, der große Physiker, hat ein schönes Wort geprägt. Er hat gesagt, der Gläubige beginnt mit Gott und der Unendlichkeit, könnten wir sagen, und entwickelt daraufhin sein Denken. Wir Physiker, wir beginnen mit dem Denken und wir landen bei Gott. Also, wir erfahren, man erfährt sich als Unendlichkeit, realisiert aber, dass wir über das Entstehen der Form aus der Leere nichts wissen. Weder wie noch warum. Das lässt doch den Gedanken in meinen Augen zwingend erscheinen, dass die Unendlichkeit größer ist als meine Erfahrung. Weil die Unendlichkeit wäre ja nicht unendlich, wenn sie diesen Bereich des Entstehens genauso ausklammern würde wie ein Positivist oder sonst wer. Die Unendlichkeit wäre begrenzt, wenn sie nicht nur das Sein und alle Formen enthalten würde und auch die Entstehung dieser Formen enthalten würde. Es wäre etwas Begrenztes. So, und um das dann noch einen Gedanken weiterzuführen, wenn das so ist, dann habe ich eine doppelte Beziehung zur Unendlichkeit. Die erste Beziehung ist, ich erfahre mich als Unendlichkeit, eine Beziehung, die ich Identitätsbeziehung nennen kann. Eine zweite Beziehung, weil die Unendlichkeit auch größer ist als meine Erfahrung, die Beziehung zu etwas gegenüber. Man könnte dann weiterdenken und sagen, eine Ich-Du-Beziehung. Aber zuerst vielleicht nur denken, eine Beziehung zu etwas gegenüber. Es sind dann zwei Beziehungen. Und wenn wir uns jetzt gleich weiter unterhalten, schon mal so eine Hypothese. Ich glaube, dass die Verleugnung dieser zweiten Seite für die spirituelle Szene, für das Aufwachen, ein großer Nachteil ist. Verleugnung oder Ignoranz gegenüber dieser zweiten Seite oder Verdrängung, was auch immer.
Also meine erste Frage dazu ist, wenn ich mich als Unendlichkeit erfahre, erfahre ich mich auch noch als Erfahrung dabei oder ist da nur noch Unendlichkeit?
Sowohl als auch. Sowohl als auch. Nur noch Unendlichkeit. Aber gleichzeitig Bewusstsein von Bewusstsein.
Das Bewusstsein ist ja nicht getrennt von der Unendlichkeit. Das Bewusstsein ist nicht getrennt von der Unendlichkeit.
Nein, die Unendlichkeit ist Bewusstsein. Die Unendlichkeit ist Bewusstsein und Liebe. Bewusstsein ist die Leere und die Liebe ist die Fülle. Und das ist die Unendlichkeit so. Unendlichkeit ist der Grund, ist das Sein. Das Sein, groß geschrieben, das, was, wenn wir bei Heidegger sind, was die Grundlage des Seienden ist. Und das Sein, das nicht durch den Verstand verstanden werden kann, sondern tiefer. Nur durch das Werden zu. Ne? Erst indem ich aufwache, weiß ich, die Unendlichkeit. Vorher ahne ich sie, kriege auch Momente von Erfahrung, aber erst dann weiß ich. So wie man kann Bücher lesen über das Schwimmen, Theorien diskutieren, aber erst wenn man schwimmen kann, weiß man. Ne? Man wird zum Schwimmenden und ist, er weiß dadurch erst wirklich etwas über das Schwimmen. Und das ist nicht so viel anders. Man wird dazu und dadurch versteht man.
Ja, man kann das Sein nicht wissen, man kann es nur sein.
Genau, man kann ahnen, man kann so, man kann ahnen, man kann diskutieren, wie Heidegger zum Beispiel es erörtern, diskutieren, drüber philosophieren, aber das ist noch kein wirkliches Verstehen. Und das merkt man an vielen Stellen auch. Das merkt man dann auch an vielen Stellen. Also man merkt ja, wenn jemand, zum Beispiel Paul Tillich, war so ein evangelischer Theologe, der Wundervolles über das unzweideutige Leben geschrieben hat und über die Sehnsucht nach dem unzweideutigen Leben, über die Art und Weise, wie er darüber schreibt, meine ich sicher entdecken zu können, dass er im Wesentlichen die Erfahrung der Unendlichkeit und des Seins selbst realisiert hat. Aus der Art, wie er darüber spricht, Dinge, die er über das Sein weiß, über das unzweideutige Leben weiß. So, nur so als jemand anders. Bei Heidegger sieht man, liest man und man sieht Sein und Zeit und wo er dann teils Richtiges über das Sein schreibt, aber dann, da wird es ganz absurd, dem Sein zuschreibt, dass seine wichtigste Dimension die Zeit ist. Da denkt man, oh, erst denkt man, ah, er schreibt Richtiges und dann merkt man, nee, wirklich hat er über das Sein an sich nicht verstanden, weil er es nicht erfährt. Ne? So kann man sich dem nähern durch Philosophieren und so, aber wirklich wissen geht nicht ohne die Erfahrung. Das ist ja auch immer, was Johannes Tauler und Meister Eckhart den Leuten gesagt hat, bekümmert euch nicht, dass ihr es nicht richtig versteht. Ihr versteht es erst, wenn ihr wirklich in der Erfahrung gegründet seid.
Also im Sein verschwindet die Zeit, weil da ist keiner mehr, der sie wahrnehmen könnte.
Selbst das ist nicht so mit Ja, Nein zu beantworten, weil wenn du die Erfahrung des Seins als du selbst machst, kannst du hinterher jemanden sagen, dass du vollständig absorbiert warst von der Unendlichkeit und der Stille. Es ist nicht gänzlich aus deinem Bewusstsein entfernt. Das heißt, während der Erfahrung war gleichzeitig Bewusstsein dieser Erfahrung. Aber es ist ein Bewusstsein, das nicht keine Worte braucht, aber dennoch Bewusstsein von Bewusstsein ist. Es ist kein unbewusstes Erfahren, wo ich es selbst zum Beispiel nicht mitkriegen würde. Das ist, was die Inder dem Tiefschlaf zuschreiben, ne? Dass der Mensch da im Sein ist, aber keiner kann es bestätigen. Ne? Weil wenn man ihn wachrüttelt, dann weiß er es nicht mehr. Also so.
Da ist also auch keine Identifikation damit.
Nein. Und zwar deswegen nicht, weil da niemand ist, der sich damit identifiziert. Das ist der entscheidende Punkt. Der Begriff von Identifikation wird in der Regel falsch verwendet. Zum Beispiel gibt es eine höllische Angst davor, sich mit Gefühlen zu identifizieren. Und es wird gedacht, wenn ich ein Gefühl richtig an mich heranlasse, richtig fühle, sei das eine Identifikation. Aber wenn ich ein Gefühl richtig fühle, bedeutet das nichts anderes als reine Erfahrung, nicht nur Gewahrsein, sondern reine Erfahrung des Fühlens. Aber es ist niemand da, der mit dem Gefühl etwas tut. Das heißt, es ist niemand da, der sich damit identifiziert. Der Organismus ist vollständig fühlend. Wenn ich dagegen umgekehrt ein Gefühl nur beobachte und vor mich hinstelle, dann habe ich es schon zu meinem Gefühl gemacht, dass ich da vor mich hinstelle und beobachte. Das heißt, es scheint sehr viel dafür zu sprechen, dass gerade dann, wenn ich glaube, um nicht zu identifizieren, es nur beobachten, dass da mehr Identifikation ist, als wenn ich den Organismus das Gefühl ganz lasse und ganz Raum gebe und niemand ist da, der mit dem Gefühl irgendetwas machen will, niemand ist da, der es zu seinem Gefühl erklärt.
Im Grunde ist auch keiner da, der Raum gibt, das passiert einfach.
Ja und nein. Raum geben ist ja kein aktiver Prozess. Raum geben heißt zurücktreten. So. Und es ist ein Prozess, der von alleine geschieht. Trotzdem, wenn ein Gefühl auftaucht, bin ich womöglich mit anderem beschäftigt, mit anderem gerade befasst. Das Gefühl erfasst mich. Und wenn ich sage, ich trete zurück, bedeutet das, ich gebe dem Gefühl den ganzen Raum. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass ich Impulsen und die entstehen, dass ich denen nicht nachgehe, dass ich zurücktrete. Dieses Zurücktreten ist ein Aufhören von Tun. Ein Aufhören von Tun. Okay, also Identifikation. Aber das ist... Mit der Erfahrung von Unendlichkeit.
Aber nochmal zurück, also was bei rauskommt, ist ein Nicht-Tun, aber der Akt des Aufgebens, ist das nicht noch ein aktiver? Hat das nicht einen aktiven Aspekt? Weil ich sag mir das ja.
Weißt du, wenn du einen Koffer in der Hand hältst, drehst du 50 Meter, dann denkst du vielleicht gar nicht mehr an den Koffer, du trägst ihn einfach so vor dich hin. Das Öffnen der Finger, das den Koffer runterfallen lässt, kommt dir wie in eine Aktivität vor. Aber in Wirklichkeit ist das vorhergehende Halten, obwohl es keine Bewegung war, die kontinuierliche Aktivität, von alleine passiert das nicht. Das ist eine kontinuierliche Aktivität, die von außen, wenn man steht und den Koffer hält, wie Bewegungslosigkeit, wie Passivität ausschaut. Aber eine kontinuierliche Aktivität. Jetzt lasse ich die Finger los. Das sieht aus wie eine Aktivität. Aber es ist ein Loslassen von Spannung, ein Loslassen von Festhalten. Es ist ein Aufhören von Aktivität.
Ja, das verstehe ich. Aber der Impuls dazu... Aber ich meine, im Grunde ist, für mich ist in der Stille oder im Sein, da ist kein Platz mehr für jemand. Da ist alles aufgelöst.
Okay, da ist kein Platz für jemand. Gut, das stimmt. So, jetzt aber zu der Frage, was ist damit? Ist die Erfahrung von Unendlichkeit, ist das die Unendlichkeit als Ganzes? Oder weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, ahne ich oder erfahre ich, dass die Unendlichkeit noch größer ist als das, was ich erfahre? Und für mich ist die Antwort eindeutig, weil solche Fragen wie, warum und wie entsteht aus der unendlichen Leere Materie? Etwas, was wie Materie erscheint. Warum und wie entsteht das daraus? Kein blassen Schimmer. Die Alchemisten haben versucht, das herauszufinden. Die Physiker haben versucht, das herauszufinden. Das entzieht sich unserem Wissen. Es entzieht sich unserem Wissen. Es ist etwas, was da ist, aber nicht weiter nicht gewusst werden kann. Auch nicht erfahren werden kann. Ich kann auch nicht die Entstehung des Universums erfahren. Ich kann auftauchen aus der Unendlichkeit und plötzlich entdecke ich, nämlich wahr, wie alle Formen wieder mehr Form werden und mein Organismus, mein Körper zu einer Bewegung übergeht, während vorher all das nicht da war. Aber das betrifft nur mein wahrnehmendes Bewusstsein. Das betrifft noch nicht die Frage, wie überhaupt aus der Leere Materie, Lebewesen und alles entsteht. Das ist der Grund, weswegen ich die Unendlichkeit als noch größer wahrnehme als das, was ich je erfahren kann. Macht das Sinn?
Hat die Materie Substanz? Ist da überhaupt ein Erschaffen möglich?
Ist egal, was Materie ist, ist egal. Ist egal. Traumbilder existieren auch. Ne? Die haben keine Substanz, ist egal, woraus sie bestehen. Sie entstehen. Bei den Traumbildern verstehen wir mehr darüber, wie sie entstehen, als Folge von Nervenverbindungen, von emotionalen Zuständen, von ungelösten Themen. Verstehen wir inzwischen mehr, wie die nächtlichen Traumbilder entstehen. Aber wie während des Tages die Traumbilder entstehen, wissen wir nicht.
Ja, aber siehst du irgendwo Substanz drin? Hm? Siehst du irgendwo Substanz drin?
Aber das ist ja völlig klar inzwischen. Das haben die Physiker herausgefunden, dass die Atome nicht unteilbar sind und dass es nicht nur Elektronen und Neutronen sind, sondern dass die aus Quarks bestehen. Und dann hat man herausgefunden, die Quarks bestehen aus Strings. Und die Strings sind definitiv nur Energie. Nur Energiewellen. Das, was uns als Materie, als ein Stuhl vorkommt, sind nur Energiewellen. So kannst du sagen, keine Substanz. Du musst aber jetzt auch fragen, ist Energiesubstanz? Oder wie du es nennst. Jedenfalls, das besteht nicht aus Materie. Materie besteht nicht aus dem, was wir uns als Materie vorstellen, nämlich als feste Körper. Das existiert nur als Energiewellen, die zudem auch noch so mini klein sind gegenüber dem Zwischenraum zu einer anderen Energiewelle, dass man sich wundert, überhaupt wundert, dass eigentlich dieser Stuhl nur leerer Raum ist. Es gibt ja, ist ja die Frage, woher weiß ich, dass dieser Stuhl feste Materie ist? Ich weiß es dadurch, weil ich ihn anfassen kann. Aber darin ist eine Vorannahme drin enthalten, nämlich die Vorannahme, dass die Hand feste Materie ist. Weil eigentlich kann ich nur sagen, Stuhl und Hand scheinen in irgendwelcher Hinsicht gleiche Dichtigkeit, Gleiches zu sein, weil das eine von dem anderen an der Grenze als ähnlich fest erfahren werden kann. Ich kann nur eine Gleichheit, ich kann nicht sagen, dass das Materie ist, weil ich nicht von außerhalb es wahrnehmen kann, sondern nur über meinen Körper prüfe. Und die Annahme, dass der Körper feste Materie ist, ist schon eine unbewiesene Vorannahme. So, also, es ist keine Substanz, es besteht aus reinen Energiewellen, die im Übrigen nur fast nur leerer Raum sind, was ja auch ein bisschen vernünftig erscheint, weil das Ganze war ja mal kleiner als so ein Stecknadelknopf vor dem Urknall, ne? Und daraus ist das alles entstanden. Das macht plausibel, dass da der Sessel nicht reingepasst hat in diesen Stecknadelknopf, ne? Der Sessel hat nicht reingepasst. Es ist, aber trotzdem, indem wir auch sehen, dass es alles nur Bilder sind, wissen wir trotzdem noch nicht, wie aus der Leere diese Bilder entstehen. Weißt du das?
Die entstehen nicht, die sind einfach.
Ja, du sagst, sie sind einfach. Ja. Sie vergehen aber wieder in die Leere, das Bild von dem vergeht wieder. Insofern entsteht es. Es taucht auf aus der Leere und wie. Und wir wissen nicht wie.
Das passiert ja nur, wenn man davon ausgeht, ist, dass es Zeit gibt.
Dass es was gibt?
Zeit gibt.
Nein. Es gibt Mittagessen. Es gibt Wasser zum Trinken. Das zu dem Körper passt und Bedürfnisse des Körpers befriedigt.
Ja, das ist ja eine ganz andere Ebene.
Ja, aber wie entsteht das alles aus der Leere?
Das entsteht nicht, das ist einfach.
Ja, es ist einfach. Dann kannst du sagen, wie ist das einfach und warum ist nicht nichts?
Weil es eben so ist.
Ja, weil es so ist. Das heißt, du sagst einfach, ich befasse mich nicht damit.
Nö, das heißt, es erscheint einfach.
Ja, es erscheint einfach. Es erscheint einfach. Es ist
scheinbar da.
Ja. Es erscheint einfach. Aber die Frage, wie lange? Das Universum vergeht irgendwann. Wie ist das Beginn des Erscheinens entstanden? Wie ist das vorhergehende Universum? Wie ist das Erscheinen des vorhergehenden Universums? Wir können davon ausgehen, vorher gab es auch. Wie ist das entstanden? Du sagst, dass es so ist. Aber du sagst weder warum, noch wie. Und das ist etwas, von dem zumindest die Frage offen ist, ist die Unendlichkeit nicht in einem größeren Ausmaß des Wissens über die Frage des Warum und Wie?
Wenn ich die Unendlichkeit bin, dann weiß ich ja auch alles.
Nein, du weißt eben nicht alles.
Ja, mehr gibt es vielleicht nicht zu wissen. Hm? Mehr gibt es vielleicht nicht zu wissen.
Naja, ich weiß, wie man ein Fahrrad reparieren kann, das weiß ich noch. Aber wir wissen inzwischen, wie die Wolken entstehen, wir wissen, wie das und das ist, aber wir wissen noch nicht mal, wie es aus anfangs anorganischer Materie, aus sehr niedrig strukturierter Materie, wie es aus dieser extrem niedrig strukturierten Materie plötzlich Leben entstanden und plötzlich so hochkomplexes Leben wie unser Bewusstsein entstanden. Wissen wir nicht, haben wir keine Ahnung. Du sagst, ist einfach so, kann man sich mit zufrieden geben, zu sagen, ist einfach so. Trotzdem könnte man auch hergehen und sagen, womöglich ist die Unendlichkeit unendlicher, als ich sie erfahren kann.
Ja, das ist ein Mysterium. Das ist ein Mysterium.
Richtig. Das ist ein Mysterium. Ich muss mich, wie ja früher bei den Mystikern, war die Kunst des Nichtwissens, die Doktor-Ignorantia im Unterschied zur einfachen Dummheit, also das gelehrte Nichtwissen, war eine ganz wichtige Kategorie und eine, ich glaube, dass das so ist, eine wichtige Herausforderung für den, der sich dem Sein nähert. Zum Beispiel die Frage, warum Leid existiert. Wir wissen die Ichhaftigkeit, wir wissen die Gedanken, die das Leid verursachen und. Aber im Kontext des Existierens wissen wir nicht und fragen uns, warum der eine nach 2 Jahren stirbt, der andere nach 102 Jahren, warum das Leid so ungleich verteilt zu sein scheint, warum nicht anderes passiert als das, was geschieht. Wir können, wenn man den Karma-Glauben hat, dann weiß man zwar auch nicht, was im früheren Leben geschehen ist, damit das jetzt geschehen musste, aber man glaubt, eine allgemeine Erklärung zu haben, dass etwas geschieht als Folge vorhergehender Handlung, die sich dann jeder selbst zuzuschreiben hat. Die westlichen Mystiker haben diese Frage unbeantwortet, nicht unbeantwortet gelassen, sondern haben einen ganz anderen Standpunkt. Sie sagen, das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil ich sie als Mensch nicht wissen kann. Es ist eine unterschiedliche Haltung dem gegenüber. Ich glaube, dass die Haltung des Nichtwissens in Bezug auf grundlegende Fragen, nicht auf andere Dinge, können gewusst werden, aber in Bezug auf ganz grundlegende Fragen, die Akzeptanz des Nichtwissens hat eine bestimmte Folge für mich. Ich werde demütig und weit. Ich werde demütig, weit und offen. Während wenn ich glaube zu wissen, werde ich arrogant und eng, hochmütig und eng. Wenn ich aber, du hast ganz recht, es bleibt dann das Mysterium. So, das ist das von mir, das Mysterium des Nicht-Erkennbaren. Des Nicht-Erkennbaren. Wenn jetzt das aber auch ein Teil der Unendlichkeit ist, ein Teil des Absoluten ist, das Nicht-Erkennbare, das macht etwas mit mir, es lässt mich still werden. Und ich kann mich oder ich kann mich selbst wahrnehmen als jemand gegenüber diesem Geheimnis. Gegenüber diesem Geheimnis des Absoluten. Ein großer Theologe hat einen schönen Satz gefunden, der hat gesagt, in Form eines Gebetes, ein Teil eines Gebetes, hat gesagt, wenn ich glauben würde, etwas über dich, über dieses Geheimnis, über die Endlichkeit zu wissen, dann wäre ich schon angefangen, über dich zu verfügen. Dann wäre ich schon angefangen, über dich zu verfügen. Das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, der einen, der einen demütiger und stiller werden lässt. Dann ist es das Geheimnis und dennoch kann ich wahrnehmen, was dieses Geheimnis und die Tatsache des Geheimnisses auf mich für eine Wirkung hat. So, das ist so der Grund, die Grundzüge dieser Gedanken. Ich habe vor vielen Jahren meinen Lehrer gefragt, das war mir wie diese Frage, das war Anfang 2003 war das, glaube ich, ungefähr, gefragt, das war mir wichtig, ich habe mich gefragt, wie er das sieht. Und ich war, sagte ich, sehr froh, muss ich sagen, als ich ihm das so dargestellt hat und dass er gesagt hat, ja, er sieht es genauso. Ich glaube, dass ein großer Teil der spirituellen Lehrer oder spirituell Suchenden oder auch der Erfahrenen, der spirituell Erfahrenen, der Findenden, diese Fragen keinen Raum geben. Dass sie eher so tun, als wenn ihre Erfahrung dessen, was an Unendlichkeit, dass das alles ist. Dass das die ganze Unendlichkeit ist und man sich zumindest mit mehr nicht zu befassen brauche, wenn etwas wäre, sich nicht damit zu befassen brauche. Und ich glaube, dass das die Tendenz verstärkt, dass aufgewachtes Sein wieder einschläft. Ich glaube, dass diese Begrenzung, ich halte etwas flapsig gesagt, ich halte das für eine Art, in seinem eigenen Saft zu schwimmen. In seiner eigenen, es ist zwar nicht mehr ein Ich, sondern Unendlichkeit, aber trotzdem, es ist Unendlichkeit, die ich erfahre. Und damit wird sie begrenzt. Ich glaube, dass wenn wir uns wahrnehmen gegenüber diesem Mysterium, dass dann unser aufgewachtes Sein sich nicht nur auf diesen Seinsgrund beschränkt, sondern auch gegenüber der Welt mehr als erleuchtetes Sein öffnet. Weil gegenüber diesem Geheimnis, das Stillwerden gegenüber dem Geheimnis, impliziert auch ein Staunen. Ein Staunen. Impliziert ein Nichtwissen, darüber haben wir gesprochen, impliziert auch so etwas wie, ich meine, das Geheimnis besteht ja auch darin, dass man selbst in die Existenz selbst geschaffen. Das ist ja nicht nur etwas, oh, ich schaue mir an, wie ist aus der Unendlichkeit Form entstanden, sondern es impliziert ja auch die Frage, wie ist aus der Unendlichkeit ich entstanden. Nicht ich als jetzt ich, sondern dieser Organismus, der ist ja ein mental, emotional, physischer Organismus, wie ist der entstanden? Sodass das Staunen und womöglich käme man auf den Gedanken, ein Gefühl von Dankbarkeit zu entwickeln gegenüber diesem Mysterium. Wenn aber Staunen und Dankbarkeit ist, dann besteht die Möglichkeit, dass eine Bewegung zu einem Antworten entsteht. Mein Antworten ist meine Art in der Welt sein. Mein Eindruck ist der, meine Idee ist der, dass merkwürdigerweise dadurch die Unendlichkeit und die Materie, die materielle Sphäre, die Sphäre der Erscheinungen, der Phänomene näher zusammenrückt. Ja, näher zusammenrückt, möchte ich sagen. Ne? Dass von einem anderen Gesichtspunkt aus. Die Unendlichkeit ist Liebe. Liebe, aber in der Form der Unbedingtheit. Das heißt Liebe, die nichts will und die für alles Raum lässt. Das Mysterium, wenn das Mysterium wahrgenommen wird, wenn vielleicht Dankbarkeit entsteht, dann ist die Antwort natürlich nichts anderes als Liebe. Aber jetzt eine Liebe, die nicht nur unbedingt ist, ja doch, die weiter unbedingt ist, aber die sich auch auf die ganze Welt und die ganzen Formen bezieht. Ich glaube und erlebe das so, dass das daraus folgt, dass es davon bewegt wird.
Verstehe ich das richtig, dass also das Sein in der Welt zur Liebe wird, wenn das Mysterium der Schaffung der Erscheinungen anerkannt wird.
Wenn das ins Auge gefasst wird, das ist, was ich glaube, dass dadurch eine Bewegung entsteht, dass durch diesen Organismus, durch das die unbedingte Liebe des Seins mehr in die Welt hineinkommt. Das ist, was ich wahrnehme, was ich glaube, was davon bewegt wird. Was auch immer wir über dieses Geheimnis, das Mysterium eben wissen, das wir nicht wissen, haben wir, glaube ich, doch die Vermutung oder die Ahnung, weil wir ja den Grund als Erfahrung kennen, den Grund, das Sein als Liebe wahrnehmen, dass sich dieses Sein, diese Liebe des Seins auch auf das Mysterium erstrecken. Erschrecken ist ein tatsächlich auch ein Wort dabei, aber es gibt ein Erschrecken, das ist anders als ein Schrecken, nämlich das Wort Ehrfurcht enthält ja natürlich das Wort Furcht. Ne? So dass gegenüber dem Mysterium ein Gefühl von nicht nur Stille und nicht nur Demut, sondern auch Ehrfurcht naheliegt. Ne? Das scheint etwas zu sein, was aufgrund des Majestätischen dieses Geheimnisses im Menschen angeregt wird. Ist das Menschen das berichten, wenn erleben oder ich selbst erlebe, wenn ich einen Blick dahin wende. Aber wir können, auch wenn wir wissen, nichts sagen zu können, können wir das, was wir sagen können, ist das am ehesten sagen können, dass die Gesamtheit des Mysteriums Liebe ist.
Ne? Also in dieser Liebe im Menschsein zu sein, heißt das auch, dass also zum Beispiel alle Menschen eben als Formen genauso anerkannt und respektiert werden, egal welchen Richtungen sie, Glaubensrichtungen oder Philosophien oder politischen Einstellungen sie nachhängen.
Das gehört dazu. Es gehört dazu, dass grundsätzlich die Liebe und der Respekt sich auf alle Lebewesen erstreckt. Auf die Lebewesen, nicht unbedingt auf das Tun dieser Lebewesen. Ne? Nicht unbedingt auf das Tun dieser Lebewesen, wenn...
Das heißt, es muss nicht alles für gut befunden werden,
genau.
Aber grundsätzlich ist da erstmal eine Liebe und auch ein Respekt da. Also da wird keiner aus der Menschheitsfamilie ausgestoßen, also wahrscheinlich noch nicht mal aus der Familie aller Wesen. Ne? Also,
ja, wir können das gleich zuspitzen. Es hat die Auseinandersetzung mit Bert Hellinger gegeben, der nur eine Frage formuliert hat. Muss man wirklich sehen, nur eine Frage. Aus diesem Satz, den du gerade gesagt hast, den er unterschreiben würde, sagt er, wenn das so ist, als Frage hat er das formuliert, wenn das so ist, muss ich dann nicht auch ein Phänomen wie Hitler lieben? Oder hört die Liebe da auf? Er hat nur die Frage gestellt, mein Gott, was sind sie über ihn hergefallen? Über ihn hergefallen, als es war unglaublich, was sie ihm daraufhin unterstellt haben und beleidigt haben. Es war unglaublich, was das, dieses Stellen der Frage, was das ausgelöst hat, war unglaublich und zeigt, wie viel Ungeklärtes und wie viel Unwissendes und wie viel Unklares da so vorhanden ist und wie irrational die Reaktionen dann waren. Wie irrational, was ihm da unterstellt wurde. Das war unglaublich. Das hatte mit normalen, intelligenten Menschen, denkt man, Psychologen, Akademiker, was weiß ich, ne? Aus dieser Frage heraus, die man dann zuspitzt. Ich sag öfter, ja, im spirituellen Raum sind die Menschen meistens drauf aus, alles zu lieben und alles anzunehmen, wie es ist. Bloß die Eltern hätten anders sein sollen, ne? Da fängt es ja auch an, ne? Dürfen die auch so sein, wie sie gewesen sind, ne? Man kann Dinge umso mehr annehmen und lieben, wenn sie weiter weg sind. Je weiter, desto leichter, ne? Das ist ganz klar. Ja, aber nein, es hört eben nicht auf bei dem, was näher ist. Ne? Es hat sich wirklich dann auf alles zu beziehen.
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Gibt es in der Unendlichkeit kein Zweites?
Normal ist die
Unendlichkeit. Gibt es in der Unendlichkeit kein Zweites?
Im Sein gibt es kein Zweites.
Ja, aber das hast du doch eben fast gleichgesetzt, ne, oder?
Ja. Ich frage mich jetzt nur gerade, ob wir das Sein ist einerseits identisch mit dem Seienden. Form ist Leere, sagt jeder Zen-Buddhist, aber sagt es mir so ein bisschen plakativ daher. Und gleichzeitig ist das Seiende aus dem Sein entstanden und in der Sphäre, es ist auch etwas so. Ich habe mich jetzt jedenfalls gefragt, die Unendlichkeit, das Unbegrenzte. Wenn wir so einen Satz sagen wie in allem Seienden, alles Seiende ist die Manifestation des Seins. Dann sagen wir, dass das Sein in dem Daseinenden, dass das Daseinende nichts anderes ist als das Sein. Sagen wir dann. Wir sagen nicht, sagen in der Form ist Leere, scheint so die Identitätsbeziehung. Aber ich glaube, dass es komplizierter ist. Dass die Identitätsbeziehung stimmt, aber das Sein auch, das Seiende, die Form, zumindest in der Wahrnehmung etwas Abgrenzbares ist. Wir sagen, das Seiende sind Traumbilder. Das Sein nicht. Insofern grenzen wir das Sein vom Seienden ab. Wir unterscheiden es. Wir unterscheiden es. Wir, durch die Durchdringung des Seienden nehmen wir wahr, dass alles aus dem Sein entsteht und deswegen Sein ist. Aber trotzdem unterscheiden wir es. Ne? So, und das ist erstmal ganz wichtig. Es taucht dann in der Frage nämlich auf, in dieser Frage, wenn alles aus dem Sein entsteht, entsteht auch Bösartigkeit aus dem Sein und Eigennützigkeit. Ne? Wir wissen, dass die Eigennützigkeit umso größer oder auch dadurch motiviert wird, dass das Ich auf so schwachen Füßen steht und derjenige wegen dieser Unsicherheit des Ichs das Ich immer mehr aufblähen und bestätigen muss. Ne? Das ist ganz klar. Daraus entsteht dieser Wahn, mehr zu haben, weil ich in dem Mehrhaben mich als existent beweise. Ne? Diese Eigensüchtigkeit geht zum großen Teil auf Kosten anderer. Geht zum großen Teil auf Kosten anderer. So, was ist jetzt mit dieser Form, die sich gegen andere Formen richtet, obwohl das Sein nur Liebe ist? Und da gibt es dann wieder Zusammenhänge, die wir schon gar nicht so einfach beantworten können. Ne? Schon gar nicht mit dieser linearen Logik, ob die sich das Abendland eingeschworen hat seit Aristoteles, seit sie gesagt haben, wir beschränken uns darauf, sonst wird uns das zu kompliziert. Aristoteles hat diese lineare Logik, wenn A gleich B ist und B gleich C, muss A auch gleich C sein. Fertig. Es gibt keinen Widerspruch, es gibt keine Dialektik. Das war Aristoteles. Und das Abendland hat gesagt, es ist uns so schon kompliziert genug, wir begrenzen uns auf das, was Aristoteles sagt. Das soll reichen, sonst verlieren wir den Überblick. Und oft ist im spirituellen Raum, wird auch versucht, mit dieser linearen Logik auszukommen. Ne? Und dann sagt man, ja, Form ist Leere, Leere ist Form, dann hat man den Aristoteles gesagt, dann bleibt nichts übrig. Aber womöglich ist es eben doch dieses Widersprüchliche, dass die Form Leere ist, aber trotzdem unterscheidbar. Und dass das Sein Liebe ist, aber die Form nicht nur aus Liebe besteht. Ne? Sondern auch aus Zerstörungswillen und angetrieben vom Ich aus diesem die Liebe ausblenden kann, den Planeten zerstören kann, die Umwelt zerstören kann, Dieselskandale erzeugen kann, wo offensichtlich lebende Formen sagen, ist uns scheißegal, ob wir den Planeten und die Gesundheit beeinträchtigen. Ne? Hauptsache, wir kriegen mehr Geld, weil die Prioritäten so sind. Ne? Also jedenfalls ist das ein Plädoyer für oder ein Plädoyer gegen Vereinfachung und gegen Reduktion auf diese lineare Logik.
Das hieß für einen mystischen Menschen, der könnte sagen, A ist gleich B und B ist gleich C, aber A ist nicht gleich C.
Das genau. Sein. Genau. Es ist mehr, plötzlich mehr. Es ist identisch und widersprüchlich. Ne? Das, was die Dialektik uns gelehrt hat. So wie ich vorhin sagte, dass die Beziehung zur Unendlichkeit eine Beziehung von Identität ist und auch von Gegenüber. Ich finde es dadurch, muss ich wirklich sagen, viel, viel spannender. Und ich muss auch sagen, als ich damit angefangen bin in meinen Retreats, das zu thematisieren, und auch heute Morgen habe ich dir gesagt, das ist ja mutig, ich muss nur noch überlegen, ob mir bis heute Nachmittag dieser Mut verlässt. Ne? Ja, weil man ist ja zu schnell an allen, mit allen überlieferten Gottesbildern bei der Hand und sieht die da aufdämmern, ne? Könnte man denken, ne? So dass jedes Orientieren an Gottes Bildern, die da ist, lässt das Mysterium eben kein Mysterium mehr sein, ne? Da weiß man dann, was er ist. Oder glaubt zu wissen. So.
Ja, das Mysterium ist dann vielleicht noch, dass er das wirklich ist, aber gleichzeitig eben auch nicht und gleichzeitig auch sehr viel anderes. Und gleichzeitig andere Götterbilder sind da auch das.
Ja. Jedenfalls wenn ich mich erlebe als der vielleicht zu einer Antwort bewegten, als jemand, der zu einer Antwort bewegt ist, ja, ich könnte jetzt gerade sagen, zu einer Antwort bewegt ist auf die Tatsache der Existenz. Der in der Erfahrung des Seins als Liebe auf die Existenz schaut und diese Haltung und das Erfülltsein von Liebe dadurch nicht beendet. Ich glaube auch, das wollte ich sagen. Ich habe das im Retreats vorsichtig thematisiert, aus Sorge, dass es auf Ablehnung stoßen würde. Und ich war immer wieder überrascht, dass das Gegenteil eintrat, dass Menschen darüber froh waren, dass ich diese Seite, auch diese als Seite der Spiritualität, mit thematisiert habe und dass sie dadurch ihre eigene Suche und ihr eigenes Sein vollständiger wahrgenommen fühlten. Immer wieder habe ich ganz deutlich diese Rückmeldungen bekommen. Und ich glaube wahrzunehmen, ich sehe nirgendwo, wo sich jemand mit dieser Frage befasst. Ich meine jetzt nirgendwo in der modernen Spiritualität und Satsang-Szene, die wir haben, sehen nirgendwo ein Befassen damit. Und ich glaube, dass das ein Manko ist. Und eine Begrenzung. Eine Begrenzung auf meinen Erfahrungsraum. Und merkwürdigerweise, wenn das Ich vorher sich begrenzt hat auf das, was er denkt und fühlt, ist jetzt die Wahrnehmung ausgedehnt, aber womöglich, das sind alles auch unfertige Gedanken, aber womöglich eine neue Begrenzung. Das ist, was ich befürchte. Und wo ich glaube, dass für viele Menschen, die aufgewacht sind, das Wiedereinschlafen auch dadurch gefördert wird, dass derjenige sich dieser Seite nicht öffnet. Das ist mir aber, das ist nur eine Vermutung, die sich darauf bezieht, dass aus dem Gedanken, den ich eben hatte, in dem sich nicht öffnen für diese Seite, womöglich ein Begrenztsein des Erfahrungsraumes geschieht und dass diese Begrenzung des Erfahrungsraums leichter dazu führt, dass die Ich-Strukturen wieder lebendig werden und ihn wieder erfassen. Und vieles ist noch ganz, oder was heißt noch, vieles ist ganz unbeantwortet. Aber das ist gerade das Wichtige daran. Wenn man da schnelle Antworten haben würde, dann würde man wieder begrenzen. Ich glaube, das ist meine Vermutung, ich glaube, dass nach dem Aufwachen für jeden diese Frage steht und jeder einen ganz eigenen Weg zu diesem Mysterium, gegenüber diesem Mysterium, einen eigenen Weg für sich zu finden hat. Das ist meine Vermutung.
Dass es dann einfach individuell unterschiedlich gesehen wird, oder?
Ja, und jeder in gesehen, nicht nur gesehen, vor allem mehr erfahren und erlebt, einen eigenen Weg gegenüber diesem Mysterium. Zumindest, dass wenn er sagt, nein, damit will ich mich nicht befassen, dass er das dann auf eine bewusste Weise tut oder auch auf eine bewusste Weise die Frage negiert, womöglich auch. Ne?
Du hast eben die Götter oder Götterbilder erwähnt. Braucht ein Leben aus der Liebe heraus, braucht es noch Götter?
Das Wort Gott ist ja ein Wort, so wie es Eckhart Tolle hat, glaube ich, der war das, der geschrieben hat. Ja, er hätte sich das überlegt. Das Wort wäre schon so vorbelastet, er nennt es deswegen die Quelle. Ist das Eckhart Tolle, der von der Quelle spricht oder jemand anderes? Ist ja völlig egal. Ne? So, jetzt hat man ein anderes Wort, die Quelle. Man muss jetzt erstmal verhindern, dass man an Pilsener Urquelle denkt. Also gut, das lassen wir auch beiseite. Wir haben jetzt ein anderes Wort. Ne? Ist dadurch aber das Mysterium ein anderes, ist die Frage. Ne? Eben nicht. In mich. So, das Absolute. Wenn wir uns jetzt mit den Suchenden in der Geschichte näher befassen, die jetzt von der Basis des Religiösen aus, früher im Mittelalter, die Mystiker, die das Sein entdeckten, waren ganz selbstverständlich auch religiös Denkende. Also das war einfach früher eine solche Selbstverständlichkeit, dass es gar keine anderen. Ja, wir können dann nur fragen, oder anders, es hat immer viele Mystiker gegeben, auch Johannes Tauler, der explizit gesagt hat, ich weiß über Gott nichts zu sagen. Er hat mehrfach das, man nannte das später in der Theologie die negative Theologie. Das war auch jetzt ein schräger Begriff, aber er meint, das ist die Theologie, die eben sagt, über Gott nichts sagen zu können. Augustinus hat zum Beispiel gesagt, wer glaubt, über Gott etwas sagen zu können, da kann man sicher sein, dass er Gott nicht meint. Ne? Also das ist nichts, ist keine neue Erfindung. Ist, von Anfang an gibt es diese Richtung, und das war natürlich die Richtung, die für die Mystik, also für die Seinserfahrung offen war. Meister Eckhart hat den Satz geprägt, Deus est esse. Gott ist das Sein. Ne? Meister Eckhart hat das Sein als den göttlichen Grund bezeichnet und davon unterschieden etwas, was er den wirkenden Gott genannt hat, was wir heute viele die kosmische Energie nennen würden. Ne? Das wäre der wirkende Gott. Aber die kosmische Energie ist noch nicht das Sein. Es sind zwei verschiedene Aspekte. Also wenn ich, ja, natürlich komme ich dann auf den Gottesbegriff und nicht dran vorbei. Ich finde diesen Begriff immer noch schöner als einen Begriff, der immer auch etwas anderes Materielles meint. Die Quelle ist eben das Wasser, das aus dem Boden kommt. Wenn wir sagen, so wie manche sagen, wir stellen uns Gott nicht als Person vor, sondern als eine Kraft. Ja, dann ist Kraft auch schon wieder ein Begriff, der aus dem materiellen Sein vorbelastet ist, wo wir einen Begriff, Kraftbegriff haben, den wir in vielen Kontexten verwenden, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und sonst wie gehen, verwenden und verwenden den jetzt für das Absolute. Alle diese Begriffe, die schon eine Vorbedeutung im sprachlichen Gebrauch haben, sind meines Erachtens weniger brauchbar als das Wort Gott, das keinerlei Bezug zu materiellen Erfahrungen hat, aber es hat einen Bezug zu den Gottesbildern, mit denen der Begriff dann immerzu verwechselt wurde. Ne?
Mir gefällt das Wort Bewusstsein auch gut, obwohl es da auch einen praktischen Aspekt gibt, nämlich zum Beispiel bewusst zu sein oder unbewusst zu sein, also in Ohnmacht zu fallen.
Ja.
Aber davon abgesehen finde ich Bewusstsein, ja.
Ja. Trotzdem, wir können, wir können aber auch sehen, dass es im Indischen gibt es dieses Wort von Sat Chit Ananda, Sein, Bewusstsein und Glückseligkeit. Alles drei sind Aspekte des Seins. Wenn wir jetzt Bewusstsein nehmen, dann ist es eher auch nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist Glückseligkeit. Wir sagen lieber Liebe, ne, als Glückseligkeit. Darum sagen wir eher, dass es Sein, Lehre, Gewahrsein, Liebe, so das Bewusstsein dahin tendiert, einen Aspekt wieder nur zu bezeichnen. Ne? Aber jedenfalls ist es brauchbarer, stimme ich dir ganz zu, der Begriff ist sicher brauchbarer als Quelle oder Kraft oder Energie, weil Energie ist tatsächlich eine Einschränkung. Das ist ganz deutlich eine Einschränkung, weil Energie ist etwas, mit dem bewegt wird. So verstehen wir den Begriff von Energie absolut vollständig. Also ich meine ausschließlich. Wir reden von Energiewende, wir reden von fossiler Energie, von anderer Energie, von nachhaltiger Energie, all dem. Und wir meinen immer ein Mittel, das mit dem etwas bewegt werden kann. Wir verstehen Energie nie als etwas, das bewegt. Und da ist dieses, wir sprechen von kosmischer Energie als ausschließlichen Begriff, eine tatsächliche Reduktion. Also darüber muss man sich klar sein, was, wenn man welchen Begriff man nimmt. Das Absolute ist schön, das Sein ist schön, Bewusstsein ist schön. Das sind schöne Worte für die Unendlichkeit. Und ein schönes Wort, vielleicht wenn die Religion immer weiter abnimmt, also die konkrete Religion, dass die Menschen in die Kirche gehen, dass der Gottesbegriff dann wieder gereinigt wird, ne? Dass wir dann von diesen ganzen Bildern, die gemacht wurden, die plötzlich wieder löst und wieder verwandt werden kann, vielleicht so.
Ja, wer weiß. Freier ist, ne?
Ja, weil der plötzlich wieder frei wird.
Ja. Du hast jetzt viele christliche Mystiker genannt. Ich meine, letzten Sommer habe ich dich interviewt und da hast du auch davon gesprochen, dass du auch ein Buch schreibst, speziell für christlich orientierte Menschen, sage ich jetzt mal.
Ja, durch.
Bist du damit weitergekommen?
Ja, sehr weitergekommen. Ich habe entdeckt, ich habe mich gefragt, was dient dem Aufwachen? Und bin da auf 7 Punkte gekommen. Man muss rausfinden, was man will und ob einem das Aufwachen wichtig ist. Man muss fühlen, ohne was zu tun, weil man nur durch das Fühlen, ohne was zu tun, ganz in diesen Augenblick kommt. Jedes Tun ist ein in die Zeit kommen, Erklärung suchen, vergangenheitsorientiert, ohne was zu tun, heißt in diesen Augenblick kommen. Die Vergangenheit klären, damit man nicht von so vielen Themen aus der Vergangenheit gepackt ist und die ganze Energie drauf geht. Man muss sich mit Tod auseinandersetzen, mit den Ängsten auseinandersetzen. So komme ich insgesamt auf 7 Schritte. Gut, im Kern oder was im Mittelpunkt dieser 7 Schritte steht, und zwar deswegen, weil es ein Unterschied ist zu den traditionellen spirituellen Wegen, ist das Fühlen ohne etwas zu tun, weil traditionell ist hauptsächlich der Weg beschritten, Gefühle nicht an sich rankommen zu lassen, sondern nur zu beobachten. Es war irgendwie, das ganze Meditieren ist auch ein Training in sich nicht berühren lassen von den Gefühlen, ist so. Man kann das erforschen, die formlose Meditation, Atemmeditation sowieso, ist regelrecht ein Training in Gefühlsabwehr. So. Und dieses Fühlen, aber dann nichts tun, verschiebt den Ort des Anhaltens. Im Meditieren ist der Ort des Anhaltens, ich lasse das Gefühl nicht an mich rankommen. Ich beobachte es, transformiere es dann womöglich, ne? Da ist der Ort des Anhaltens in Anführungsstrichen da. Wenn man fühlt, ohne etwas zu tun, ist der Ort des Anhaltens woanders. Man lässt sich vom Gefühl erfassen, Aufruhr, alles geschehen und tut nichts. Stopp. Man hält an bei den Impulsen aus dem Gefühl. Der Ort des Anhaltens ist anders. Das ist so. Und dann habe ich entdeckt, dass Johannes Tauler, zusammen mit Meister Eckhart, aber Johannes Tauler expliziter, dasselbe gefordert hat und dasselbe mit den Menschen gemacht hat, mit denen er gearbeitet hat. Und dann habe ich angefangen zu erforschen und daran sitzen wir gerade. Seit letzten Sommer eine neue Arbeitsgruppe gebildet mit 3 Menschen, die extrem fleißig und kundig das ganze Werk von Tauler, jedes Wort irgendwie durchforschten. Was sagt er zu den 7 Schritten an verschiedenen Stellen? So dass wir dadurch nachweisen, dass Johannes Tauler diese 7 Schritte alle schon gekannt hat. Und ich glaube ja auch, dass die spirituellen Wege sich unterscheiden in 2 Gruppen. Ich meine jetzt die spirituellen Wege in Bezug auf das Aufwachen. Das eine ist, bestimmte Verhaltensweisen, innere Verhaltensweisen des rechten Denkens, Handelns, der rechten Haltung einzuüben. Es ist ein Einüben, was mit dem Meditieren gemacht wird. Der Buddha wird visualisiert, ich versetze mich hinein, ich übe ein, dass ich mich in das Erleben des Buddhas hineinversetze, in der Hoffnung, dass ich dadurch immer mehr zu einem Buddha werde. Es ist ein Einüben. Stille zu erzeugen innerlich oder einen stillen Raum, und dann üben, da drin zu bleiben, ist ein Einüben. Und demgegenüber gibt es eine ganz andere, ganz konträre Arbeitsweise, die besagt, kurz gefasst, aufgewachtes Sein kann niemals eingeübt werden, sondern entsteht durch eine innere Transformation, für deren Voraussetzung kein Einüben ist, sondern eine andere Haltung. Die Haltung des Annehmens, die Haltung der Offenheit gegenüber diesem Augenblick. Und man kann und muss sagen, die Haltung von Hingabe. Beispielsweise auch bei Eckhart Tolle. Eckhart Tolle sagt wörtlich, alles annehmen, wie es ist, und Hingabe sind nur zwei verschiedene Worte für dasselbe. Und dieser mystische Weg, oder sagen wir, im Christentum gibt es beide mystische Wege. Es gibt dieses Jesusgebet als Weg des Einübens. Mit jedem Atemzug, Herr Jesus Christus, glaube ich, mit dem Ausatmen, erbarme dich meiner, ungefähr so. Das ist das Klassische. Es gibt andere Formen des Jesusgebetes von morgens bis abends, mit dem Atmen diese Silben sprechen. Das ist der Weg des Einübens. Und in der christlichen Mystik war der andere Weg, hauptsächlich von Johannes Tauler und Meister Eckhart, der Weg des radikalen Anhaltens, als dessen Folge, wie Johannes Tauler beschreibt, das Sinken in den inneren Abgrund, woraufhin der eigene Abgrund und der Abgrund Gottes identisch wird und dadurch der Prozess des Aufwachens als Einswerden mit der Unendlichkeit, als der menschlich-göttlichen Natur geschieht durch das Loslassen, das Ausfühlen von allem, was ist, und diesem Sinken Raum geben. Das Gleiche, was ich in meiner Arbeit entdeckt habe. Natürlich nicht selbst ausgedacht, sondern in Folge von dem, was ich gelernt habe, von meinem Lehrer, der dieses Fühlen ohne was zu tun auf den Begriff gebracht hat und sonst gelernt hat. Und das ist bei Johannes Tauler wiederzufinden. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, dass ich hoffe, dass Ende des Jahres dieses Buch fertig ist. Was ich finde tatsächlich was Sensationelles hat, weil die Christen, die sich, ich meine jetzt die, die in Orden oder sonst wie sich um die Seinserfahrung kümmern, ne, um wirklich nicht nur an Gott zu glauben, sondern das Einswerden realisieren wollen, die greifen bisher nur zu Methoden, die sie von woanders her entlehnen, vor allem aus dem Zen-Buddhismus, das Meditieren, Gehmeditation und solcherlei Dinge. Und sie übersehen, dass sie eine explizite, bisher noch nicht wahrgenommene, christliche, praktisch relevante Mystik haben, die zu konkreten Übungen des Geschehenlassens führen, die eine Wirksamkeit entfalten, dass diese Menschen eine reale Chance haben, aufzuwachen. Und das will ich mit dem Buch versuchen, Ihnen nahezubringen.
Steht der Titel schon fest?
Steht der Titel schon fest? Habe ich einen Arbeitstitel? Nee, irgend sowas wie Erleuchtung als Ziel des christlichen Weges. Und dann kommt aber unbedingt, weil es ist eine Fokussierung auf Johannes Tauler und nicht auf christliche Mystik generell, Johannes Tauler, es ist ja ganz verrückt, Experten, die über Johannes Tauler schreiben, wir verstehen gar nicht, warum er immer von dem Tiefersinken spricht. Weil sie nicht verstehen, dass das eine konkrete Erfahrung ist. So, also irgendwas so Erleuchtung als Ziel des christlichen Weges, Johannes Tauler, so wird es irgendwie. Also einerseits auf Johannes Tauler fokussieren, aber auf der anderen Seite damit gewissermaßen die Quintessenz des mystischen Weges, der im Christentum angelegt ist, und zwar tatsächlich deutlicher angelegt ist als im Buddhismus, die Im Zen-Buddhismus gab es auch immer den Weg des plötzlichen Erwachens, wo es eigentlich um diese Haltungsänderung geht. Ne? Gab es immer. Aber die haben sich dann auch auf dieses Einüben sich viel eingeschossen. Und im Christlichen ist dieser andere Weg, den eigentlich auch, wir müssen ja mal sehen, der Ramana war auf einer christlichen Schule. Der hat wahrscheinlich vom Christentum, als er 16 Jahre alt war, hat er vom Christentum mehr irgendwie mitbekommen als von hinduistischem und so weiter. Die Veden, alles hat er hinterher gelesen. Jedenfalls, wenn Ramana sagt, hör auf zu üben, aber er sagt auch, bemühe dich, zu Anfang musst du dich zu 100% bemühen. Also irgendwas anderes als üben. Sagt er, hör auf zu üben und frag dich, wer ist das, der übt? Eigentlich fordert er genau dasselbe, eine Haltungsänderung. Er sagt, der ganze Weg lässt sich zusammenfassen in den zwei Worten, nämlich halte an. So, dieses Anhalten, das Stillwerden, das ist eigentlich dasselbe wie Hingabe. Der Weg, den Ramana vorschlägt, der passt überhaupt nicht in diese hinduistisch-buddhistische Landschaft des Ostens. Der passt da genau nicht rein. Meine These ist, er ist viel verwandter mit großen Teilen, nicht der Gesamtheit der christlichen Mystik, aber mit diesem Wesentlichen, mit Meister Eckhart ist er viel verwandter als, ja natürlich, mit Shankara auch, klar, aber nicht mit diesem Weg des Einübens. So, das hoffe, dass das meine Gedanken ein bisschen deutlich waren und diesen Unterschied dieser beiden Wege versucht haben, deutlich zu machen.
Aber das ist bei den Mystikern noch nicht, oft nicht so gesehen worden, ne? Also von wenigen. Also von wenigen Menschen haben das bei den Mystikern so verstanden, wie sie das
gemacht haben. Ich glaube, im Mittelalter oder im ausgehenden Mittelalter, in dieser Zwischenzeit zwischen Mittelalter und Neuzeit, haben sie es viel mehr verstanden als dann hinterher. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr verstanden. Man kann sogar sagen, dass die Reformation hat einen großen Nachteil bewirkt. Nämlich, waren die Religionskriege 30 Jahre, und da wurde immer mehr die Frage, was glaubst du? Glaubst du an Dreieinigkeit oder Zweifaltigkeit? Was glaubst du? Es wurde mehr eine Bekenntnisreligion. Das fing da erst an, dass die christliche Religion sich von der Mystik entfernte, egal, die protestantische sowieso. Martin Luther hat die Klöster platt gemacht, ne? Die Mystik eigentlich vertrieben. Aber auch der Katholizismus wurde mehr in dieser Abgrenzung so, wir glauben das, ihr glaubt das. Es war mehr so ein Streit über Glaubensinhalte. Und vorher war die ganze religiöse Betätigung immer viel stärker einschließend, die ganze Mystik einschließend. Und dann kam die Aufklärung hinzu, die dann einen weiteren Schritt von der Mystik weg beinhaltete. Aber zu der damaligen Zeit, zu der Zeit, wo Meister Eckhart und Johannes Tauler lehrten und so, hatte die Mystik einen ganz anderen Stellenwert.
Ja, vielleicht kommt eine neue Blüte der Mystik.
Gut. Ja, ich glaube, das ist so, ja, mehr eine Einladung. So nehme ich das wahr, eine Einladung, über diese Fragen, die ich da aufgeworfen habe, nachzudenken und sich daran zu beteiligen oder zumindest zu entdecken, ob die für einen relevant sind.
Ja, das findet ja jeder für sich raus. Also,
bitte?
Das findet ja jeder für sich heraus.
Ja.
Das merkt man ja schnell, ob es einen anspricht oder nicht. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview.
Ich dir auch. Ich dir auch für die vielen interessanten Fragen, die mich dann erst angeregt haben zum Nachdenken.